ARD.
Es ist Sommer 2007, das Jahr, in dem man sich langsam von Snake 2 und dem Nokia 3310 verabschiedet. Vor wenigen Monaten hat Steve Jobs einen iPod vorgestellt, mit dem man telefonieren kann. Das erste iPhone. Mit dem kommt man ohne Kabel ins Internet. Ende des Monats wird es in den USA auf den Markt kommen. Aber in einer kleinen, ziemlich einfachen Wohnung in Wien klingelt noch immer der vertraute Ton des Modems. Ich stelle mir das so vor. Alle Fenster sind zu, um die Hitze des Frühsommers draußen zu halten. Und hinter den Fenstern, an einem alten Küchentisch, vor einem Röhrenbildschirm, sitzt ein junger Mann.
Als ich angefangen habe, hat ein anderer Wikipedianer gemeint, der Name Eintrag ist nichts, klingt nach einem Troll, nach einem Troll-Account.
Der Mann ist Mitte 20, im T-Shirt, strubbelige, blonde Haare. Ein Student halt. Mal ist er mehr an der Uni, mal weniger. Normalerweise wäre er an so einem Sommertag draußen, am Wasser oder beim Klettern. Aber heute hat er ein anderes Hobby Vorrang. Eins, was ihn an seinen Computer bindet. Dieses Hobby heißt Wikipedia. Dort nennt er sich Eintragung ins Nichts. So wie der Song von Blumfeld. Eintragung ins Nichts liest nicht nur Artikel bei Wikipedia, er schreibt auch welche.
Es war mir schon auch bewusst, dass das dadurch, dass es eine Quelle ist für viele Leute, also man findet es sofort, wenn man nach etwas sucht, dass es wichtig ist, dass das, was dort steht, richtig ist.
Das erzählt uns Eintragung ins Nichts 15 Jahre später in einem Büro in Wien. Vor uns ist ein riesiger Konferenztisch, aber wir sind ganz alleine mit Eintragung ins Nichts in diesem Raum. Es soll niemand hören, was wir hier besprechen. Sein ehemaliges Hobby geht keinen was an. Auch deshalb nennen wir diesen Mann Eintragung ins Nichts. Es ist sein alter Ego, ein Ich seiner Studienzeit. Und passend zu diesem Namen, Eintragung ins Nichts, spricht er über diese Zeit leiser und etwas zurückhaltender als bei anderen Themen.
Im Nachhinein weiß ich nicht, ob das die Motivation war, also so eine politische Motivation, wirklich damit anzufangen. Vielleicht hat sich die dann im Laufe der Tätigkeit ergeben, dass ich gesehen habe, okay, da gibt es ein paar Dinge, die in eine Richtung gehen, die mir nicht gefällt, und dass ich dann mich in dem Bereich dann mehr engagiert habe als vielleicht sonst.
Man kann heute noch nachvollziehen, was Eintragung ins Nichts damals vor über 15 Jahren bei Wikipedia gemacht hat. Das sind anfangs Kleinigkeiten. Er bessert einen Tippfehler im Wikipedia-Artikel Teebeutel aus und erstellt einen neuen Artikel zu einer österreichischen Gemeinde, die er offenbar sehr gut kennt. Und dann wird es politischer. Eintragung ins Nichts fängt an, mit anderen SchreiberInnen bei Wikipedia zu diskutieren. Dazu muss man wissen, jeder Wikipedia-Artikel hat zwei Seiten. Die Vorderseite, die kennen wir alle. Und dann gibt es da aber noch die Rückseite. Das ist die Diskussionsseite. Das ist eine Art Forum, in dem diskutiert wird, wie dieser Wikipedia-Artikel verändert werden soll. Und in diesen Diskussionen weist Eintragung ins Nichts darauf hin, dass sich rechte UserInnen bei Wikipedia rumtreiben und politisch sensible Artikel umschreiben.
Ich würde meinen, dass hauptsächlich darum geht, dass ein Propagandakanal ist, ein sehr großer, der leicht zu bearbeiten ist.
Eintragung ins Nichts versteht schnell. Wikipedia ist A, sehr mächtig und B, super einfach zu manipulieren. Ich bin Christoph Schattleitner und das ist Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia. Episode 1, Eintragung ins Nichts. Im Juni 2007 ist er mittlerweile schon mehr als 2 Jahre bei Wikipedia. Er kennt das Spiel. Es gibt Wikipedianerinnen, die versuchen, einen Artikel in eine bestimmte Richtung zu drehen, indem sie auf der Diskussionsseite eine gefühlte Mehrheit vorgaukeln. Und diese Mehrheit, die kann man fälschen, indem man bei Wikipedia einfach ein paar Fake-Accounts anlegt. Eintragung ins Nichts hat monatelang zugeschaut. Und jetzt hat er zwei Userinnen im Visier. Marte T. und Rosa Liebknecht.
Ich habe geschrieben, ich verdächtige diese beiden Benutzer, Sockenpuppen einer Person zu sein.
Sockenpuppen sind sowas wie Fake-Accounts. Nur Fake-Accounts, das sind halt oft lieblos erstellte Account-Hüllen, die nur eine Aufgabe zu erfüllen haben und nach einer Woche oft nicht mehr gebraucht werden. Aber Sockenpuppen haben traditionell einen Charakter, eine Rolle. Sockenpuppen sind Figuren in einem Theater. Man stülpt sich eine alte Socke über die Hand, klebt Augen drauf, malt mit einem Lippenstift einen Mund drauf und schon hat man eine Puppe, mit der man spielen kann.
5, 6, 7 und...
Und die zweite Hand steckt man in eine andere Sockenpuppe und schon kann man ganz alleine ein Theaterstück spielen, so wie im Kasperltheater. Und genau das passiert auch bei Wikipedia.
5, 6, 7 und...
Ein Chor von Sockenpuppen singt. Und von außen sieht es so aus, als wäre das eine richtig große und laute Gruppe von Leuten, die etwas will.
Link auf links, extremistische Seite geprüft, kommunistischen Propaganda-Link entfernt. Links auf rechts.
Eintragung ins Nichts vermutet, dass Marte T. und Rosa Liebknecht Sockenpuppen sind, die dieses Spiel bei Wikipedia spielen. Seit Wochen beobachtete er ihr Treiben. Ihm fällt auf, dass beide Userinnen sich bei Wikipedia für ähnliche Themen interessieren. Antifa, Linksextremismus, neue Rechte. Eintragung ins Nichts argumentiert, sowohl Rosa Liebknecht als auch Marte T. löschen aus Wikipedia-Artikeln Links, die diese zwei Userinnen für linksextrem halten.
Das hat mich schon auf die Palme gebracht, das Verhalten eben dieses Rosa Liebknecht-Zoos, aber ganz allgemein.
Eintragung ins Nichts hat ein Problem damit. Er will etwas dagegen machen. Er will herausfinden, welche Accounts von nur einem einzigen Internetzugang aus gesteuert werden. Er will wissen, gehören Marte T. und Rosa Liebknecht nur einer Person? Und falls ja, hat diese Person ihre Hände noch in anderen Sockenpuppen drin? Um das herauszufinden, muss Eintragung ins Nichts bei Wikipedia einen Antrag stellen. Und das macht er an jenem Sommertag 2007 in seiner kleinen Wohnung in Wien. Er muss glaubwürdig nachweisen, dass an seinem Verdacht etwas dran ist. Seine Augen huschen eben noch einmal über jede Zeile des Textes auf dem Bildschirm. Er will sicher gehen, dass er nichts übersehen hat.
Ich verdächtige diese beiden Benutzer, Sockenpuppen einer Person zu sein.
Er hat gestern noch bis spät in die Nacht die Beweise zusammengetragen.
Ich war offenbar ein braver Bürokrat.
Er lehnt sich im Stuhl zurück, geht im Kopf nochmal seine Checkliste durch, scrollt mit der Maus über den Text und eingereicht. Als Eintragung ins Nichts sich bei Wikipedia registriert hat, wollte er seine eigene Rolle runterspielen. Er hat sich unwichtig gefühlt. Aber als Eintragung ins Nichts an diesem Freitag von seinem Küchentisch in Wien aufsteht, hat er mit seiner Eintragung etwas ganz Großes ins Rollen gebracht. Denn er hatte recht. Rosa Liebknecht und Marte T. sind tatsächlich Sockenpuppen. Aber nicht nur das. In den nächsten Jahren werden über 700 Accounts als Sockenpuppen enttarnt, die dieser einen Person oder dieser einen Gruppe zugeordnet werden. Die anderen Wikipedia-Userinnen, die sogenannten Wikipedianerinnen, nennen diese Gruppe kurzerhand der Rosa Liebknecht Zoo. Rosa Liebknecht einfach deshalb, weil das einer der ersten beiden Accounts war, die aufgeflogen sind. Und so, weil es einfach so viele Sockenpuppen sind.
Hallo, hier spricht der Rosa Liebknecht Sockenpuppen zu. Nach wie vor brüten wir vor dem Problem, wie es möglich ist, ohne allzu großen Zeitaufwand das Projekt nachhaltig zu schädigen.
Das schreibt eine Sockenpuppe des Rosa Liebknecht Zoos. Und zwar erst mehrere Jahre, nachdem Eintragung ins Nichts der Manipulationsversuch aufgefallen ist. Die Entdeckung von Eintragung ins Nichts ist nicht das Ende. Es ist der Anfang eines jahrelangen Kampfes um die deutschsprachige Wikipedia. Weil die Sockenpuppen des Rosa-Liebknecht-Zoos tanzen, blödeln und singen nicht. Sie trollen, shitposten und manipulieren. Über ein Jahrzehnt später werden Wikipedianerinnen sagen, das war einer der hartnäckigsten, gefährlichsten und vielleicht der größte Versuch, die deutschsprachige Wikipedia zu unterwandern. November 2022. Es ist kalt und grau draußen. Alles wirkt, als würde die Welt bald untergehen. Es ist aber einfach nur Herbst in Berlin. Rund 15 Jahre sind vergangen, seitdem Eintragung ins Nichts seinen Antrag abgeschickt hat. Mein Kollege Daniel Laufer und ich sitzen in unserer Redaktion, in einem Büro in Berlin-Neukölln. Daniel und ich wollen diese Geschichte neu aufrollen, verstehen, was damals genau passiert ist. Wir glauben, mit dieser vermeintlich alten Geschichte verstehen wir, wie wir dort gelandet sind, wo wir heute sind. Nämlich in einem Internet, das man nicht mehr mit Information, Wissen und Aufklärung assoziiert, sondern mit dem Gegenteil, mit Fake News, Desinformation und mit der Zersetzung der Demokratie. Menschen, die heute mit dem Internet aufwachsen, lernen, wie fake alles ist. Die schönen Fotos bei Instagram, dieses krasse Video bei YouTube, das dein Leben verändern wird.
Hey, willst du schnell reich werden?
Die Freundschaften bei Facebook oder die KI-Stimme bei TikTok. Die Plattformen machen kaum was dagegen. Sie machen Geld damit. Man könnte auch sagen, die Lüge im Internet ist in den vergangenen 15 Jahren zum Geschäftsmodell geworden. Und der wichtigste Gegenentwurf zur öffentlichen Lüge ist bis heute Wikipedia. Dort schauen wir nach, wenn wir auf etwas stoßen, das wir nicht ganz glauben können. Wir sagen dann, weiß ich nicht, ich google das mal, obwohl wir eigentlich auf Wikipedia nachlesen. Wikipedia ist zur Basis für unser Wissen geworden. Mittlerweile greifen auch ChatGPT und andere Formen der künstlichen Intelligenz auf Wikipedia zu. Informationen sind die Grundlage, auf der wir Entscheidungen treffen und Diskussionen führen. Meinungen stehen ja jeder Person frei, aber Fakten, und darum geht es bei Wikipedia, sind keine Frage der Ansicht. Und sie sollten es meiner Meinung nach auch nicht werden. Weil, wenn wir uns nicht mal mehr auf die Wahrheit einigen können, dann können wir uns auf nichts mehr einigen. Und ich habe das Gefühl, das bin ich Wikipedia schuldig. Das Ding hat mich durch meine Schulzeit gebracht. Das Ding hat mir geholfen, der zu werden, der ich sein will. Und das Ding sollte auch in Zukunft anderen Menschen helfen können. Und deshalb mache ich das. Weil ich Wikipedia nach wie vor für den besten Ort im Internet halte. Und weil ich glaube, dass man eine Plattform nur dann beschützen kann, wenn man verstanden hat, wie diese Plattform einmal fast zerstört worden ist. An meiner Seite ist Daniel Laufer, weil ich niemanden kenne, der so gut darin ist, Sachen im Internet aufzuspüren wie er.
Wir glauben ja nicht, dass irgendjemand angefangen hat, schlagartig mit einer riesigen Zahl von Fake-Accounts zu randalieren, sondern dass jemand davor bereits einen anderen Account hatte, längerfristig.
Wir wollen verstehen, wie der Rosa Liebknecht Zoo genau agiert hat und was das für Leute sind, die die Wikipedia angegriffen haben.
Und dann wird aufgelistet Mycroft Holmes, Herr Ritschwum, Großmama und deutschen Freund.
Auf dem Laptop vor uns scrollt Daniel durch eine Liste. Darauf stehen die Accounts, die alle von denselben Internetzugängen aus gesteuert werden. Insgesamt sind es 46 Accounts, die nach dem Antrag von Eintragung ins Nichts auffliegen. Und nicht nur Rosa Liebknecht und Marte T. sind Sockenpuppen des Zoos, sondern auch Rosa Marte T-Freund, der Ultraweise, Wiki Wikinger Wichser, Rübenkraut, Dumm-Dumm und KZ-Fanclub. Diese Namen sagen schon viel über diesen Sockenpuppenzoo aus, allein KZ-Fanclub. Und dann eben Rosa Liebknecht. Das könnte der Name von einer Mitarbeiterin der Linken sein, von einer Gewerkschafterin, einer Attac-Aktivistin. Der Name bezieht sich ja offenbar auf Rosa Luxemburg, die polnische Jüdin, die gemeinsam mit Karl Liebknecht die Kommunistische Partei Deutschlands mitgegründet hat. Eigentlich passt das nicht zusammen. KZ-Fanclub und Rosa Liebknecht. Die zwei Benutzernamen klingen eigentlich wie Gegenspieler, aber sie gehören zusammen. Das ist Teil ihres Theaters. Da ist ein Schauspieler oder vielleicht ganz wenige Schauspielerinnen in 46 Rollen geschlüpft. Und als das herauskommt, werden die Konten, die zu diesem Zeitpunkt noch aktiv sind, gesperrt. Aber dem Rosa Liebknecht Zoo ist das offenbar egal. Der macht unbeirrt weiter und legt einfach neue Konten an. Das fällt wieder anderen Wikipedianerinnen auf. Und wieder wird ein Schwung Accounts gesperrt. Und wieder werden neue Accounts erstellt. Der Sockenpuppenzoo wächst und wächst und wächst über Jahre hinweg. Bis 2010 haben die Wikipedianerinnen mehr als 700 Sockenpuppen ausgeschaltet, die zum Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo gehört haben sollen. Das klingt nach einer großen Zahl, aber die wird noch krasser, wenn man die Relationen kennt. 700 Fake-Accounts bei Facebook, Twitter oder YouTube, das ist schon ganz schön viel. Aber auf diesen Plattformen posten jeden Tag Millionen von Menschen irgendwas. In der deutschsprachigen Wikipedia sind es aber nur rund 10.000 Accounts, die damals Ende der Nullerjahre regelmäßig aktiv sind. Da ist die Stimme des Sockenpuppenzoos schon ziemlich viel wert.
Naja, aber wir können uns doch angucken. Wir wissen, welche Nutzer Accounts betroffen waren von dieser Abfrage.
Ja, die haben wir alle.
Und dann können wir auch zurückgehen und gucken, seit wann gab es die, was haben die gemacht, inwiefern entspricht deren Handeln einem Muster. Und im Prinzip müssen wir das jetzt auf irgendeine Timeline legen und mal gucken, inwiefern gibt es da diese Bezüge.
Wir haben also die ersten 46 Accounts, die dem Rosa Liebknecht Zoo zugeordnet wurden. Damit können wir jetzt nachgucken, in welchen Wikipedia-Artikeln diese Sockenpuppen welche Bearbeitungen gemacht haben.
Diese Daten liegen bei Wikipedia offensichtlich, aber wir müssen sie jetzt irgendwie dort rauskriegen und zusammentragen, damit wir selbst uns den Überblick über das Werk des Rosa Liebknecht Zoos verschaffen können.
Bei 46 Accounts geht das noch manuell. Account für Account durchklicken und schauen, was sie gemacht haben. Aber wir haben es ja mit über 700 Accounts zu tun. Mit Zehntausenden Bearbeitungen. Das geht de facto nicht manuell. Wir würden uns in diesen Bearbeitungen verlieren. Deshalb schreibt Daniel ein Computerprogramm. Das soll auf die Server von Wikipedia zugreifen und von dort einfach alles herunterladen, was diese über 700 Accounts jemals bei Wikipedia gemacht haben.
Rosa Liebknecht, das ist der Username, mit dem wir das mal ausprobieren. Ich probiere jetzt einfach mal so. Und dann siehst du eben hier beispielsweise die Zeitstempel der einzelnen Bearbeitungen, was der Nutzer noch dazu kommentiert hat, warum er irgendeine Bearbeitung vorgenommen hat. Das ist das, was wir eben zusammentragen wollen, um eben das Gesamtwerk dieses Zoos beurteilen zu können. Das Problem ist, ich müsste dieses Skript jetzt irgendwie hier einmal komplett laufen lassen.
Und das dauert erstmal eine Weile. Es gab mal einen Wikipedia-Artikel, der hieß Roter Holocaust. Und der hat mehr oder weniger ausgesagt, in kommunistischen Regimen sei auch ein Holocaust begangen worden, bei dem sogar mehr Menschen gestorben seien als im Holocaust der Nazis. Das ist Blödsinn. Aber immerhin stand in diesem Wikipedia-Artikel auch der Satz:
Der Begriff wird häufig von rechtsextremer Seite instrumentalisiert.
Dieser Satz wird 2007 gelöscht, von einer Sockenpuppe des Rosa Liebknecht Zoos. Der Sockenpuppenzoo will also, dass der Begriff Roter Holocaust nicht mit Rechtsextremismus assoziiert wird. Und dann steht in diesem Wikipedia-Artikel noch ein Satz:
In der Geschichtswissenschaft spielt der Begriff weiterhin keine Rolle.
Auch diesen Satz hat eine Sockenpuppe des Rosa Liebknecht Zoos gelöscht. Dafür listet der Rosa Liebknecht Zoo auf, wie viele Menschen im angeblichen Roten Holocaust gestorben seien. Einer der Widersacher des Rosa Liebknecht Zoos heißt damals Schreibvieh. Schreibvieh reagiert direkt auf diese angeblichen Opferzahlen, indem er die Bearbeitung rückgängig macht. Die Argumente für das Löschen überwiegen, schreibt er dazu.
Restaurant Richter, ja.
Hallo.
Hallo, Christoph Schattleitner ist hier.
Ja, nur zu.
Danke.
Wir besuchen Schreibvieh. Aber auf seinem Klingelschild steht etwas anderes. Richter. Pavel Richter war lange das Gesicht der deutschen Wikipedia. Von 2009 bis 2014 war er Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, dem gemeinnützigen Verein, der Wikipedia und die ehrenamtlichen Schreiberinnen bei ihrer Arbeit unterstützt.
Wikipedia ist voller Fehler, ist voller Biases, ist voller Spins, die da drin sind. Und wenn man sich nicht damit beschäftigt, wie Wikipedia funktioniert, sondern den Glauben schenkt, dann entgeht einem viel und man fällt drauf rein.
Das ist schon ziemlich krass, dass ein ehemaliger Geschäftsführer so über sein ehemaliges Produkt spricht. Man stelle sich vor, Bill Gates würde sagen, Microsoft ist voller Fehler. Aber Pavel Richter macht hier einen wichtigen Punkt. Es gibt Systeme, die kann man technisch sichern. Ich muss nicht wissen, wie die Firewall von Windows genau funktioniert, um mit einem sicheren Gefühl im Internet surfen zu können. Aber Wikipedia funktioniert anders.
In Deutschland kann jeder einfach so einen Wikipedia-Artikel starten. Es geht eigentlich nicht darum, wer jemand im richtigen Leben ist, sondern es geht darum, was jemand in Wikipedia schreibt und wie gut er sich an die Anforderungen von Wikipedia hält. Und das ist eine Form von radikaler Offenheit, die man sonst nicht findet.
Ob man studiert hat oder nicht, das spielt bei Wikipedia keine Rolle. Jeder und jeder kann dort mitmachen und es interessiert wirklich niemanden, wer du bist.
Diese radikale Offenheit ist natürlich, sie ist auch offen für Scharlatane, für Verschwörungsmythiker, für PR-Gurus, die einen Spin probieren, für ihre Kunden reinzubringen.
Das, was Pavel Richter radikale Offenheit nennt, ist das, was Wikipedia groß gemacht hat. Nur weil alle mitarbeiten können, ist Wikipedia überhaupt nützlich geworden. Die größte Stärke der Wikipedia ist aber gleichzeitig ihre größte Schwäche. Die radikale Offenheit ermöglicht Manipulation. Und um dieses Problem einzudämmen, sagt Pavel Richter, gibt es bei Wikipedia eben nicht nur radikale Offenheit, sondern auch radikale Nachvollziehbarkeit.
Radikal transparent im Sinne von, dass tatsächlich jede einzelne Änderung nachvollziehbar ist. Ich kann sehen, wie ein Artikel sich wandelt und wie ein Artikel entstanden ist.
Jeder Wikipedia-Artikel hat eine Versionsgeschichte. Da sind alle Änderungen festgehalten, die jemals an diesem Artikel vorgenommen wurden. Und jeder kann sich angucken, was genau verändert worden ist.
Diese Offenheit ist nur möglich, weil es die Transparenz gibt. Denn dadurch kann ich eben auch Dinge rückgängig machen. Und solange Wikipedia eine funktionsfähige Community hat, die sich um diese Themen kümmert und die darauf achtet, dass wenig Spin, wenig Fälschung, wenig Verschwörungstheorien drin sind. Solange funktioniert das System.
Solange es Userinnen wie Eintragung ins Nichts gibt, die auf Artikel aufpassen, solange funktioniert das System. Also im Normalfall.
Man kann jedes System dribbeln, man kann jedes System spielen, wenn man eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt. Und dem Rosa-Liebknecht-Zoo ist es gelungen, Wikipedia ziemlich lange zu spielen und ziemlich lange aufzuhalten. Es war bestimmt der Relotius der Wikipedia. Ja, es war also jemand, der sein Handwerk wirklich beherrschte.
Pavel Richter vergleicht den Rosa-Liebknecht-Zoo mit Klaas Relotius, dem Journalisten, der beim Nachrichtenmagazin Spiegel jahrelang unbemerkt Reportagen und Interviews gefälscht und erfunden hat.
Der Reporter Klaas Relotius stehe im Verdacht, in großem Umfang Geschichten manipuliert zu haben, sagt der Spiegel selber. Und der Fall markiere einen Tiefpunkt in der 70-jährigen Geschichte des Nachrichtenmagazins.
Der Fall war 2018 ein Riesenskandal. Viele konnten es nicht fassen. Gefälschte Informationen ausgerechnet im Spiegel, dem Magazin, das eine eigene Abteilung hat, die nur dazu da ist, Fakten von ReporterInnen zu überprüfen.
Ich finde, das Relotius-Beispiel zieht schon ganz gut. Und wenn der Spiegel auf sowas reinfällt, dann sagt das einmal was über den Spiegel aus. Es sagt aber eben auch was über die Professionalität des Täters aus. Und es sagt was aus, wenn man mit genügend Energie und mit einer wirklich guten Kenntnis der Materie und der Verfahren verfährt, kann man weit kommen.
und da Rosa Liebknecht so, kannte Wikipedia wirklich sehr gut. Er hatte offenbar das System Wikipedia durchschaut.
Die allermeisten Menschen, die Sockenpuppen einsetzen, scheitern kläglich daran, weil sie es einfach, weil das technisch auch nicht ganz einfach ist, also überhaupt den Überblick zu behalten, womit mache ich eigentlich was? Und wenn ich mich recht erinnere, dann war dieser Rosa Liebknecht Zoo ja auch so aufgebaut, dass er unterschiedliche Positionen mit Sockenpuppen bespielt hat, sich also teilweise selbst widersprochen hat oder Kontra gegeben hat.
Beim Rosa Liebknecht Sockenpuppen Zoo ist es wie beim Kasperltheater. Die eine Sockenpuppe schlägt eine Änderung des Artikels vor. Eine zweite Sockenpuppe kommt dann daher und macht die Änderung wieder rückgängig. Vandalismus, schimpft sie. Die erste Sockenpuppe setzt dann nochmal neu an und versichert: Nein, das war begründet. Und am Ende bleibt die Änderung so stehen, wie es die erste Sockenpuppe wollte. Als wäre ausreichend diskutiert worden, als hätten alle Beteiligten alle Fakten bedacht und sich geeinigt.
Ich habe, glaube ich, erst relativ spät kapiert, wie irrsinnig groß das ist und auch wie viel Energie und wie viel Zeit und wie viel Aufwand offensichtlich Leute reingesteckt haben. Aus meiner Sicht ist das sicherlich eine der größten und langlebigsten Trollversuche in Wikipedia.
Es sind halt nicht nur die über 700 Accounts. Es geht auch um die Langlebigkeit und die Ausdauer des Rosa-Liebknecht-Zoos. Mindestens 4 Jahre lang hat da jemand immer wieder neue Sockenpuppen erstellt. Auch daran erkennt man, dass dieser Zoo verstanden hat, wie Wikipedia funktioniert. Bei Wikipedia gewinnt nämlich nicht immer das beste Argument. Es gewinnt auch nicht die glaubwürdigste Quelle, auch wenn viele das gerne so hätten.
Ein wesentlicher Vorteil, den man zum Beispiel haben kann in Wikipedia, ist, dass man Zeit hat. Dass man einfach die Zeit hat, an Debatten teilzunehmen. Viele Menschen haben diese Zeit einfach nicht. Wer Zeit in Wikipedia hat, der hat Zeit auch einfach auszusitzen und zu warten, wie sich Sachen entwickelt. Auch durchaus zu seinen oder ihren Gunsten entwickeln. Weswegen ich auch gerne sage, Wikipedia ist die Diktatur der Zeitreichen. Wer Zeit hat in Wikipedia, der hat damit einen echten Vorteil in jeder Debatte, weil er auch schlicht darauf warten kann, dass das Gegenüber aufgibt, weil sie einfach das Gegenüber keine Lust mehr hat.
Wir wissen jetzt also, Wikipedia ist radikal offen. Die Seite ist dazu gedacht, von allen bearbeitet zu werden. Beschützt wird die Seite von radikaler Nachvollziehbarkeit, dass jeder nachgucken kann, was an einem Artikel verändert wurde. Der Rosa Liebknecht Sockenpuppenzoo hat versucht, die Geschichte umzuschreiben. Das sieht man ganz gut am Wikipedia-Artikel namens Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs in Europa. Darin geht es um die Frage, wie es zum Zweiten Weltkrieg gekommen ist. Der Zweite Weltkrieg hat in Europa am 1. September 1939 begonnen. Damals hörten die Deutschen im Radio diese Stimme.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
An diesem Morgen erklärt Adolf Hitler den Deutschen, dass Deutschland angegriffen werde und dass jetzt zurückgeschossen werde. Eine Art Notwehr. Aber Hitler war ein Lügner. Es waren nicht die Polen, die Deutschland angegriffen haben, sondern es waren deutsche SS-Männer, die sich als Polen verkleidet haben und dann einen deutschen Radiosender angegriffen haben. Sie haben Hitler den Vorwand geliefert, um Polen zu überfallen. Das Deutsche Historische Museum nennt das den von Adolf Hitler seit langem geplanten Krieg um Lebensraum im Osten. Der Überfall auf Polen war ein lang geplanter Angriffskrieg. Nur ein Account des Sockenpuppenzoos sieht das etwas anders.
Hitler hatte nicht für einen Krieg im Osten rüsten lassen. Es fehlten Winterbekleidung, Logistik, Fernbomber und so weiter. Der sorgfältige Planer Hitler hatte kein wirkliches Konzept für die Eroberung eines Lebensraums im Osten. Aus Gesprächsaufzeichnungen geht hervor, dass Hitler während des Polenfeldzugs noch nicht wusste, was er nach einem Sieg mit Polen anfangen soll. Hitler ließ im August 1939 den schon angesetzten Angriffsbeginn der Wehrmacht dreimal verschieben. Mit der Begründung, ich brauche noch Zeit zum Verhandeln.
Es ist klar, was diese Sockenpuppe hier sagen will.
Zeit! 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Okay, nicht genau das, aber so in der Art. Hitler habe den Krieg nicht gewollt. Es war jedenfalls nicht lange geplant. Und damit könnte es ja Notwehr gewesen sein. Die Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos schreibt noch dazu, dass das durchaus interessante Fakten seien. Und ganz am Anfang fügt die Sockenpuppe eine vermeintliche Relativierung ein.
Geschichtsrevisionisten wie Gerd Schulze-Rohnhoff vertreten eine alternative Theorie über Hitlers Ziele im Jahre 1939. Sie führen Fakten an, die der Mehrheitsmeinung, Hitler habe den Weltkrieg gewollt, widersprechen.
Die Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos sagt hier zwar, dass diese Punkte von einem mutmaßlichen Geschichtsrevisionisten stammen, also von jemandem, der die Geschichte neu schreibt. Aber dieser Geschichtsrevisionist führe Fakten an, die der Mehrheitsmeinung widersprechen. Es sei also sein gutes Recht, die bisherige Geschichte umzuschreiben. 2 Minuten danach löscht ein anderer Benutzer die Sachen der Sockenpuppe raus. Revisionistischer Quatsch, schreibt der Benutzer knapp. Und die Sockenpuppe fängt an zu diskutieren.
Die Gegentheorie liefert durchaus Interessantes. Es muss nur richtig dargestellt werden, als die Mindermeinung, die es ist. Missliebig ist es sicher, aber es ist kein bloßer Quatsch, denn es basiert auf Fakten.
Na was jetzt? Basiert auf Fakten ist ja nur eine Gegentheorie, Mindermeinung? Das ist ja eine nicht ganz irrelevante Frage. Wer hat mit dem Zweiten Weltkrieg angefangen? Die Fakten sind klar. Es waren Adolf Hitler und die Nazis, die den Überfall auf Polen lange geplant haben. Doch die Sockenpuppe schreibt ihre Änderungen noch einmal in den Wikipedia-Artikel. Der andere Benutzer löscht sie wieder. Dann gehen offenbar alle schlafen, es ist beinahe Mitternacht an einem Donnerstag. Für heute scheint der Kampf beigelegt zu sein. Aber um 5.50 Uhr am nächsten Tag wird zurückgeschossen. Jemand hat den Text wieder eingefügt. Unsere Auswertung ist fertig. Auf dem Bildschirm vor uns ist eine Tabelle mit mehr als 20.000 Zeilen. Jede dieser Zeilen ist eine Wikipedia-Bearbeitung des Rosa-Liebknecht-Zoos.
Dadurch, dass wir diese ganzen Daten jetzt zusammentragen, können wir eben von oben drauf gucken und haben einen Überblick über das, was dieser Zoo macht. Hier ist zum Beispiel so ein Fall.
Der Rosa-Liebknecht-Zoo war noch deutlich aktiver, als wir gedacht haben. Wir haben jetzt alle Spuren, die die Täter, also der Rosa-Liebknecht-Zoo, am Tatort, also bei Wikipedia, hinterlassen haben. Wir wissen jetzt, welche Sockenpuppe welchen Wikipedia-Artikel wann wie bearbeitet hat. Mit diesen Informationen versuchen wir jetzt herauszufinden, mit wie vielen Personen wir es da eigentlich zu tun haben. Also, wie viele echte Menschen hinter den hunderten Sockenpuppen des Rosa-Liebknecht-Zoos stecken. Da ist zum Beispiel die Sockenpuppe King of the Bongo. King of the Bongo ist seit 5 Tagen bei Wikipedia aktiv. Jeden Tag macht er Bearbeitungen. Und dann, am 3. Juli 2007, einem Dienstag, morgens um 8.31 Uhr, zum letzten Mal. Um 8.55 Uhr, also 24 Minuten später, geht das Sockenpuppentheater weiter. Mit einem frischen Account, Lord Fiddlebottom.
Und jetzt ist dieser Account für ein paar Tage aktiv und King of the Bongo schweigt. Und das bedeutet wiederum, wir haben es halt nicht mit 600 bis 800 unterschiedlichen Personen zu tun, sondern mit viel, viel weniger, die einfach wahnsinnig viele Wegwerf-Accounts erstellt haben. Und dadurch, dass wir die Daten haben, können wir das jetzt eben sehen.
Die vielen Sockenpuppen sollen ganz offensichtlich die eigentliche Agenda des Zoos verschleiern. King of the Bongo bearbeitet als erstes etwa Mano Negra, die Band von Manu Chao, von dem der Song King of the Bongo stammt. Ganz unpolitisch. Aber dann macht derselbe Account eine Bearbeitung bei Studentenverbindungen in Österreich. Und Lord Fiddlebottom macht genau in diesem Artikel 2 Wochen später weiter. Damit wirken die Bearbeitungen zufällig. Wenn ein Account immer wieder einen Wikipedia-Artikel aufsuchen und bearbeiten würde, das würde auffallen, das würde krampfhaft wirken. Da hat jemand eine Agenda. Aber wenn das verschiedene Accounts über mehrere Wochen machen? Ab und zu enthalten die unpolitischen Bearbeitungen des Rosa-Liebknecht-Zoos auch Informationen, die uns Hinweise auf die Personen hinter den Accounts geben. Das glauben wir zumindest. Zum Beispiel, der Sockenpuppenzoo interessiert sich für Fußball. Wir haben Dutzende Bearbeitungen von ihm zu deutschen Fußballvereinen bei Wikipedia gefunden. Die großen Vereine, Werder Bremen, Bayer Leverkusen, die interessieren uns nicht. Diese Vereine kennt man, selbst wenn man kein Fußballfan ist. Und jeder und jede kann dazu super einfach Infos finden und sie in den Wikipedia-Artikel eintragen. Uns fällt etwa der TuS Haltern auf. Der ist nicht ganz so bekannt. Das ist ein Fußballverein, der damals in der Bezirksliga in Nordrhein-Westfalen spielt. Das ist die 7. höchste Liga, also eindeutig Amateurfußball. Und so, TuS Haltern, heißt eine Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos. Wir finden noch mehr Spuren in dieser Richtung. Lord Fiddlebottom bearbeitet den Wikipedia-Artikel des SC Verl, auch wieder aus NRW. Der ist damals, 2007, in die damals 3. höchste Liga aufgestiegen. Ein Riesenerfolg. Als nächstes legt Lord Fiddlebottom einen neuen Artikel an. Für den Fußballspieler Frank Scharpenberg. Lord Fiddlebottom weiß, seine Karriere begann Scharpenberg beim SC Verl. Ein paar Minuten später bearbeitet Lord Fiddlebottom den Wikipedia-Artikel SC Wiedenbrück. Dort listet er Frank Scharpenberg als bekannten Spieler auf. Lord Fiddlebottom ist offenbar ein großer Fan von Frank Scharpenberg. Er trägt zum Beispiel jedes Tor in den Wikipedia-Artikel ein, das Scharpenberg zwischen 1996 und 2004 geschossen hat. Wir haben Frank Scharpenberg eine Mail geschrieben und gefragt, ob er weiß, wer seinen Wikipedia-Artikel geschrieben hat, beziehungsweise ob er weiß, wer Lord Fiddlebottom ist. Das ist, okay, eine eher ungewöhnliche Anfrage. Und leider konnte uns Frank Scharpenberg nicht weiterhelfen. Wir lassen diese Spur mal liegen. Irgendwas, glauben wir, hat Lord Fiddlebottom mit Amateurfußball in Westfalen zu tun. Auch der Name verrät uns ein bisschen was. Lord Fiddlebottom ist eine Figur aus dem Brettspiel Incognito. Bei Incognito müssen die Spielerinnen zu zweit einen geheimen Auftrag erfüllen. Sie verbergen dabei ihre eigene Identität und versuchen gleichzeitig herauszufinden, wer ihre Gegnerinnen sind. Neben Lord Fiddlebottom gibt es bei Incognito noch 3 andere Spielfiguren. Colonel Bubble, auch so heißt eine Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos. Madame Chacha, auch so heißt eine Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos. Und der 3. Spieler ist Agent X. Das ist aber keine Sockenpuppe vom Rosa-Liebknecht-Zoo. Warum nicht? Mag der Zoo diese Figur nicht? Hat er sich diesen Usernamen aufgespart? Wir werden schon ganz verrückt. Aber wir wissen jetzt, was der Zoo macht. Da spielt jemand Incognito mit Wikipedia. Und es sieht damals so aus, als würde Wikipedia verlieren. Und wir? Wir wissen, was wir tun können.
Die ganzen Informationen, die diese unterschiedlichen Accounts über die Zeit da zurückgelassen haben, die können wir wieder zusammenführen, in dem Moment, in dem wir diese Accounts miteinander kombinieren. Und dann werden diese ganzen Informationen zu Puzzlestücken, die wir zu einer Art Phantombild dieser Person zusammensetzen, die wir eigentlich suchen.
Das ist jetzt ein bisschen so wie beim Online-Dating. Da kenne ich auch nicht den ganzen Namen der Person. Aber ich weiß extrem viele andere Dinge. Ich weiß, die Person hört gerne Charlie XCX, ist vegetarisch, raucht nicht, trinkt manchmal Alkohol und sucht einen Mann, der endlich bereit ist, sich zu binden. Sie ist tätowiert und ich weiß, dass ich mit ihrem Hund Mowgli klarkommen muss. Ab und zu habe ich beim Online-Dating auch das Gefühl, ich kenne diese Person. Ich weiß, wer du bist, obwohl ich dich noch nie gesehen habe. Und so ist das auch beim Rosa-Liebknecht-Zoo. Den habe ich auch noch nie gesehen. Aber Ich habe mich über ein Jahr lang mit ihm auseinandergesetzt. Ich weiß, welche Themen ihn interessieren. Ich weiß mittlerweile sogar, von wo aus er die Wikipedia bearbeitet. Nämlich aus Berlin, Marburg und der Umgebung von Reda-Wiedenbrück. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Rosa Liebknecht so. Aber ich weiß halt nicht, wer das genau ist, wie der Mensch dahinter heißt, beziehungsweise wie viele Menschen dahinter stecken. So wie Eintragung ins Nichts herausfinden wollte, wie viele Sockenpuppen eigentlich an Rosa Liebknecht dranhängen, so wollen wir jetzt herausfinden, welche Menschen und welche Motivationen eigentlich hinter diesem Manipulationsversuch stecken. Und wir finden schon bald Spuren in der nach eigener Aussage größten germanischen Weltnetzgemeinschaft. Oder wie andere sagen, eine kriminelle Neonazi-Webseite.
Bei Wikipedia tummeln sich die Linksextremisten. Informiert euch, Kameraden, von nichts kommt nichts. Wikipedia steht in einer Google-Suche regelmäßig auf den ersten 5 Plätzen. Wir könnten mit relativ geringem Aufwand bei einem wirkmächtigen Medium Einfluss gewinnen.
Das ist Sockenpuppenzoo – Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Die ersten 3 Episoden findet ihr ab heute überall, wo es Podcasts gibt. Wer dann direkt schon weiterhören möchte, findet alle 7 Episoden des Podcasts in der ARD Audiothek. Auf allen anderen Plattformen gibt's nächste Woche die nächsten 2 Episoden. Mein Name ist Christoph Schattleitner. Recherche: Daniel Laufer und ich. Skript: Miku Sophie Kümel, Daniel Laufer und ich. Executive Producer THZ Media: Robin Brömer. Executive Producer SWR Kultur: Christian Lerch. Senior Producer THZ: Jasmin Baomi. Dramaturgische Beratung: Miku Sophie Kümel. Rechercheassistenz: Nikolaus Krajan. Originalmusik: Wouter Rentemar. Distribution und Beratung SWR Kultur: Chris Eckert. Technische Produktion und Sounddesign: Wouter Rentemar. Fact-Checking: Pia Stendera und Michael Kees. SprecherInnen: Wolfgang Boos, Robin Drömer, Julia Glasewald, Jan Jaroschek, Sonka Vogt. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Theresa Emmert, Amy Fox, Hanna Herbst, Isabella Mannig, Aileen Mutlu, Natascha Strobel, Lena von Holt und alle, die mit uns gesprochen haben. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Der ist genau richtig für alle, die die Welt besser verstehen wollen. Viktoria Koopmann taucht täglich mit euch in ein Thema ein. In ein Thema in aller Tiefe. Ob der vergessene Krieg im Kongo oder der Konflikt zwischen Hisbollah und Israel. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten direkt aus den Ländern. Bei 11KM seid ihr immer gut informiert und ganz dicht dran am Geschehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.